Jetzt möchte ich Ihnen einen Denker vorstellen, von dem Sie sicherlich inzwischen sehr viel gehört haben, auch wenn ich mich nicht irre, von Peter Sloterdijk, nämlich Carl Schmitt. Ja, irre ich mich nicht, dass Carl Schmitt auch in seinen Vorlesungen und Seminaren vorkommt. Und zwar handelt es sich heute um einen Text im Jahre 32, zum ersten Mal erschienen ist. Das heißt unmittelbar vor dem Jahr 33, als Schmitt auch den Auftrag bekommen hat, die Verfassung für das Dritte Reich zu schreiben, was er auch gemacht hat. Und es ist sozusagen zweierlei interessant. Erstens als Beitrag zu dieser Gewalt, Politik, Kunst und Problematik, Ideologieproblematik der Weimarer Zeit. Zweitens ist es interessant als Darstellung einer theoretischen Perspektive, aus der heraus die Verfassung des Dritten Reiches geschrieben worden war. Und ich versuche ja zu zeigen, dass diese theoretische Perspektive sehr vieles erklärt eigentlich von dem, was in diesen 12 Jahren passiert ist. Drittens ist es interessant, weil Carl Schmitt gerade heute ein aktueller Denker ist, wieder geworden ist und wird viel gelesen, kommentiert, wieder ediert, vieles Unpubliziertes erscheint ja wieder. Und es gibt ein sozusagen Seminar internes Interesse an diesem Text, nämlich im Weiteren werde ich mich auseinandersetzen mit dem Kommentar von Derrida zu diesem Text. Also wiederum ist es dieser Zusammenhang wie bei Benjamin, eine Denkfigur der 20er, 30er Jahre und Versuch ihrer Dekonstruktion, was nicht bedeutet, also das bedeutet weder Affirmation noch Negation, eben aus der, sagen wir, heutigen theoretischen Perspektive. Nun, Carl Schmitt beginnt, wobei, was heißt beginnt, eigentlich vielleicht ein Verweis auf sein Vorwort, der es viel später geschrieben hat, im Jahre 65, wobei in diesem Vorwort betont wird, dass die Schrift absolut aktuell geblieben ist. Und in der Tat ist es so, wenn man die Schrift liest. Ich habe gerade gestern eine neue Ausgabe einer Zeitschrift gelesen. Ich weiß nicht, ob Sie die Zeitschrift kennen, wahrscheinlich kennt ja keiner, das heißt Etappen. Es ist so eine rechtsintellektuelle Zeitschrift, die ist wird herausgegeben von einem Intellektuellen, der heißt Maschke, der Maschke, der war lange Zeit ein Berater von Castro, hat auf Kuba gelebt und dann ist er zurückgekehrt nach Deutschland und ist sozusagen in eine andere Richtung gegangen, hat einen Verlag gegründet und gibt sehr vieles aus den 20er, 30er, 40er Jahren heraus, was auch lesenswert ist, weil es sonst nicht zu kriegen ist. Und gibt diese Zeitschrift heraus, die heißt Etappen. Etappen heißt Etappen der nationalen Revolution. Also das ist jede Nummer seine Etappe. Und gerade diese Nummer, die ich gestern gelesen habe, das ist so eine politische Beurteilung der heutigen Lage der Bundesrepublik und von unterschiedlichen Autoren. Und es ist nicht uninteressant, dass die ganze Begrifflichkeit und die Strukturen und die Beschreibungsfiguren und so weiter, das kommt von diesem Buch ganz eindeutig. Also es ist kein Schritt weiter. Aber auf der anderen Seite wirklich erscheint es aktuell zu sein. Und dieser Vorwort ist sehr politisch geschrieben. Eigentlich ist es eine Reaktion auf die Auseinandersetzung mit der Vergangenheitsbewältigung in den 60er Jahren. Aber es ist weniger für mich interessant, für das, was ich Ihnen vorstellen möchte, als eine andere Figur, nämlich dass Carl Schmitt in diesem Vorwort betont, der Ausgangspunkt für sozusagen, was ist der eigentliche Ausgangspunkt für seine Schrift und klärt irgendwie seinen Zusammenhang. Er sagt ja nämlich, dass wir einen Untergang des Staates und des Staatlichen erleben und damit auch einen Untergang des Politischen, die Auflösung des Staates und die Auflösung der Politik im ökonomischen, im weltumspannenden Interessenverflechtungen. Der Staat hat seine klassische Form verloren. Und das ist sozusagen jetzt wiederum die ästhetische Seite bei ihm, sagt sozusagen, warum kann man sagen, der Staat ist klassisch? Weil der Staat ganz eindeutig und konsequent zwischen dem Äußeren und dem Inneren trennt. Das heißt sozusagen, die Oberfläche des Staates ist eine Trennlinie zwischen Äußeren und Inneren, wie in einer klassischen Statue, sagen wir so. Und alles, was im Inneren ist, ist der Staat. Das heißt, der Staat hat ein Gewaltmonopol, das Innenleben ist pazifiziert und geordnet und organisiert. Alte Parteistreitigkeiten, Gruppenstreitigkeiten, Auseinandersetzungen und so weiter führen nie zu einem Gewaltausbruch, zu einem Kampf und zu einer Konfrontation. In diesem Sinne ist der innere Frieden ist gesichert vom Staat, zentralistisch gesichert. Auf der anderen Seite, der klassische Staat, ist der Staat, sagen wir, des 17., 18., 19. Jahrhunderts, ist frei. Frei in dem Sinne, dass der Staat ist absolut souverän und alles, was außerhalb der Grenzen dieses Staates liegt, ist ja dann ein fremdes Territorium, das dieser Staat erobern kann, aber auch nicht. Auf jeden Fall, fundamental ist das Verhältnis zwischen dem Staat und dem, was außerhalb des Staates liegt, Krieg. Dieser Krieg bedeutet nicht, dass man immer sozusagen den Krieg führt. Ja? Oder dass man nicht neutral sein kann, auch nicht friedlich sein kann. Das bedeutet nur, dass es überhaupt keine Garantie gibt, es gibt keine Vereinbarung, es gibt keine Verfassung, es gibt keine Gesetze, die das Friedliche garantieren. Der Staat hat die absolute Freiheit der Entscheidung zwischen Krieg und Frieden. Und diese Freiheit der Entscheidung bedeutet Krieg. Krieg als eine, gründet sich auf der Möglichkeit des Krieges als der letzten Konsequenz dieser Souveränität. Und dann sagt eben Carl Schmitt, dass heute wir dieses, wie wir in allen Bereichen, an anderen Bereichen, auch in den Bereichen, sicherlich der Kunst, der Kultur im Allgemeinen, dass wir dieses Klassische nicht mehr haben, dass der Staat diese klassische Seite verloren hat. Und zwar auf zwei Ebenen. Erstens ist fast jeder Staat eingebunden in ein internationales System und in ein System der Verträge, die so weit gehen, dass sie eigentlich den Staat nicht mehr lassen, souverän zu entscheiden über Krieg und Frieden und im Grunde sozusagen der Rahmen, in dem der einzelne Staat agieren kann, bleibt in vielen Fällen relativ eng. Und zweitens gibt es Auseinandersetzungen und Kämpfe, die gerade in diesem Jahrhundert erwidert sind und sich besonders zugespitzt haben in der Mitte des Jahrhunderts. Diese Kämpfe sind aber keine zwischenstaatlichen Kämpfe. Zum Beispiel, es sind Klassenkämpfe. Die klassenkämpferische Organisation, die Kommunistische Partei, die Kommunistische Internationale, sind staatübergreifende internationale Gebilde, die sozusagen ihre Kampfaktivitäten überall auf der Welt entfalten. Kalter Krieg ja, ist ja für Carl Schmitt ein besonders klares Beispiel dafür. Und sozusagen den inneren Frieden des Staates sprengen. Wobei er auch im Sinne von würde ich sagen, Hannah Arendt, irgendwo auch so eine Bemerkung reinschiebt, dass auch Rassenkrieg eher ein internationaler Krieg ist und auch verstanden werden kann als Unterminierung der klassischen staatlichen Einheit, weil der Rassenkonflikt auch sozusagen die Einheit des Staates bedroht und eingesprengt. Nun sind wir also politisch im Bereich heute der Spannungen, die klassische Form des Staates sprengen, damit auch den Klassizismus im weitesten Sinne des Wortes. Ja. Und man kann ja sagen, und dafür weise ich auf die frühere Schrift von Schmitt, die heißt die politische Romantik. Wenn man so denkt, ein bisschen hegelianisch, so traditionell, dann kann man sagen, dass wir leben in einem politisch-romantischen Zeitalter. Das heißt, romantisch in dem Sinne, dass diese staatliche Einheit, dass dieser staatliche Klassizismus, der Klassizismus des 17., 18., Anfang des 19. Jahrhunderts nicht nur existiert, sondern die Übergänge zwischen den Formen werden nicht so deutlich, die Formen lösen sich auf, werden in sich selbst widersprüchlich, verlieren ihre Konturen. Und das ist ja ästhetisch gesehen, und diese ästhetische Perspektive ist ja für Carl Schmitt ganz wichtig. Ästhetisch gesehen handelt es sich sozusagen um ein romantisches Zeitalter, um eine romantische politische Vorstellung. Das heißt, jetzt gesehen von der deutschen Romantik bis Nietzsche und weiter, es handelt sich so um Kräfte, ja, um Kräfte, Prinzipien und Tendenzen, Trends und so weiter, die statt klaren Formen unserer Welt beherrschen. Und das ist das, was Carl Schmitt ästhetisch nicht akzeptieren kann. Ja, als Neoklassizist ist sozusagen eine Repräsentant der neuen Sachlichkeit, ja, der Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre. Er will keine Romantik, er will keine Unklarheit, er will diesen Klassizismus der klaren Formen wiederherstellen, und das ist kein geringer Impuls bei ihm, sondern vielleicht der entscheidende Impuls. Auch seine Sprache ist eine sehr gute, eine sehr klare, eine sehr präzise, klassizistische Sprache, ohne jede Emotionalität, ohne jede Aufschweifung, mit sehr präzisen, klaren Formulierungen. Er ist wirklich ein sehr guter Stilist. Und für ihn ist es also wichtig, jetzt zu fragen, was ist sozusagen das Schicksal des klassischen, also der klassischen ästhetischen Form, zu der er auch den Katholizismus zählt, als eine klare, die katholische Kirche als eine klare Form, die sich von welchem trennt und sich überschauen lässt und hierarchisch aufgebaut ist und auch analysieren lässt, als einer in sich geschlossener und von außen zu beobachten freigegebener Form, im Unterschied zum individualistischen Protestantismus, den er hat. Und also was ist sozusagen die Geschichte der klassischen Form auf der einen Seite? Und auf der anderen Seite, was ist die Geschichte der Politik? Kann man überhaupt politisch denken? Was heißt politisch denken? Und dann komme ich zum Anfang dieses Textes, der Begriff des Politischen. Und es kommt sofort zu dieser berühmten Freund-Feind-Unterscheidung, die mit dem Namen Carl Schmitt am ehesten verbunden ist. Er beginnt damit, und dieser Beginn ist wichtig, weil am Ende möchte ich das zeigen, dass das Projekt, mit dem er anfängt, das Buch anfängt, am Ende scheitert. Zwar ist das Buch brillant geschrieben und enthält sehr viele interessante Formulierungen, sehr stimulierend, aber das Gesamtprojekt des Buches scheint mir nicht gelungen zu sein. Allerdings ist dieses Misslingen sehr lehrreich. Und ich versuche sozusagen gewisse Lehren daraus zu ziehen. Er beginnt damit, dass er sich fragt, wie kann man das Politische vom Nicht-Politischen unterscheiden? Und sowohl der Anfang wie auch die Methode bis zu den einzelnen Formulierungen erinnert sehr an Luhmann und der Anfang seiner Systemtheorie, so dass es beinahe der Eindruck entsteht, dass Luhmann einfach sozusagen der Grundeinstieg, der Einstieg in die Systemtheorie von Schmitt abgeschüttet hat. Er war inspiriert, wenn nicht abgeschrieben. Also Schmitt fragt sich, wie unterscheidet sich das Politische von anderen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens, wie Religion, Kultur, Bildung, Wirtschaft und so weiter. Und er stellt von Anfang an fest, dass es, und das ist jetzt eben dieser Einstieg in der Systemtheorie, dass es so etwas wie eine Gesellschaft gar nicht gibt. Ja, dass wir haben immer nur Teilsysteme und diese Teilsysteme sind voneinander autonom. Es gibt sozusagen kein gemeinsames Feld, in dem wir feststellen können, das ist die Gesellschaft, das ist der Gesamtkontext, das gesamtkommunikatives Feld. Sondern jedes Feld ist ja völlig autonom und es gibt keine Möglichkeit, diese Autonomie zu überbrücken. Das ist eine sehr wichtige und entscheidende methodologische Voraussetzung, die, wie gesagt, dann von Luhmann übernommen wird. Und wie er diese Gebiete konstituiert, ist auch sozusagen, weil Luhmann gelesen hat, sofort einzusehen, nämlich durch die Unterscheidung. Er sagt, dass jedes Gebiet ist abgedeckt von einer spezifischen Art der Unterscheidung. Zum Beispiel, wenn wir fähig sind, das Gute und das Böse zu unterscheiden, dann sind wir im Moralischen. Wenn wir fähig sind, ästhetisch, also schön und hässlich zu unterscheiden, wir sind im Ästhetischen. Im Ökonomischen, wenn wir das Nützliche und das Schädliche unterscheiden, und so weiter und so fort. Das heißt, es gibt ein System der Unterscheidungen. Jede Unterscheidung ist autonom. Und die Fähigkeit zu einer bestimmten Unterscheidung ist ein Kriterium dafür, dass wir mit einem spezifischen und unreduzierbaren Gebiet der menschlichen Tätigkeit zu tun haben, was logisch zu anderen Gebieten nicht, eben wie gesagt, zu reduzieren ist. Und auch nicht zu vereinen. Und dann sagt er, Und das ist sozusagen wiederum der Einstieg jetzt in seine eigene Theorie. Er sagt, es gibt beim Politischen eine bestimmte Unterscheidung, die eben, und das ist sozusagen die schwache Stelle, würde ich sagen, die eben nicht reduzierbar ist, zunächst einmal, das ist die Behauptung, nicht reduzierbar ist auf die anderen Unterscheidungen. Und das ist die Unterscheidung zwischen Freund und Feind. Wozu braucht er überhaupt diese Unterscheidung? Er sagt, zunächst einmal, was Freund und Feind ist, bleibt etwas unklar. Ja, etwa. Zunächst einmal sagt er aber, der Feind ist nicht der Böse. Er ist auch nicht der Hässliche und er auch nicht der Schädliche. Das heißt, der Feind ist jemand, mit dem man der gefallen kann, ästhetisch, der gut sein kann und der kann auch nützlich sein, ökonomisch. Das heißt, es ist derjenige, mit dem wir erstens Handel betreiben können, und zwar für uns profitables Handel. Zweitens, er gefällt uns, wir können ihn gut finden. Drittens, wir können also moralisch gut finden und so weiter. Wir können auch persönlich, das ist eine wichtige, wir können auch persönlich mit ihm befreundet sein, trotzdem bleibt er ein Feind. Und was sagt, was ist der Feind? Der Feind ist der Fremde, generell. Der Fremde ist derjenige, der für die Gemeinschaft, in der wir leben, eben fremd ist. Eine relativ abstrakte Definition, deren Abstraktheit überdeckt ist durch das Wortchen existenziell. Und das sieht ein bisschen wie ein Floskel aus, wo er sagt, es ist eben der andere, der Fremde, und es genügt zu seinem Wesen, dass er in einem besonders intensiven Sinne, im Grunde ein romantischer Begriff, ja, ein absolut romantischer Begriff, in einem besonders intensiven Sinne, und dann kommt noch ein romantischer Begriff, existenziell, etwas anderes und Fremdes ist. Ja. Das heißt, intensiv und existenziell klingen nicht so besonders klassizistisch, ja, muss man von Anfang an sagen. Und das ist im Grunde nur eine Formulierung, die aber zweimal wiederholt wird, oder dreimal, in denen romantische Begriffe überhaupt verwendet werden, also intensiv und existenziell, sonst nirgendwo im Buch. Das heißt, gerade diese Frage Front-Feind-Unterscheidung scheint sehr problematisch zu sein, und zwar aus dem Grund, jetzt vorausgeschickt sozusagen die Wahl, aus dem Grund, den ich früher zu beleuchten versucht habe, nämlich, es wäre überhaupt keine Ursache, Freund und Feind zu bestimmen, falls, in dem Sinne, in dem Schmidt es eigentlich macht. Falls er Folgendes sagen würde, was er eigentlich meint. Freund ist der Bürger meines Staates und Feind ist der Bürger eines anderen Staates. Hätte er das gesagt, wäre die Theorie gerettet. Und das meint er ja eigentlich. Allerdings sagt er das nicht, weil er versucht jetzt, das Politische zu retten und das Freund-Feind-Verhältnis zu retten, in der Situation einer tendenziellen Entstaatlichung des Politischen. Das heißt, er versucht, Definitionen zu finden, die das Politische retten könnten, auch nach dem eventuellen Untergang oder Auflösung oder Untergang des Staates. Und das ist ja, das führt zu diesem problematischen Also, bleiben wir aber dabei, wichtig ist zunächst einmal, dass diese Unterscheidung zwischen Freund und Feind eine Unterscheidung ist, die nicht tangiert wird von allen anderen. Und er sagt ja auch dazu, dass dieser Feind, und er sagt, im Deutschen gibt es da ein entsprechendes Wort nicht, er benutzt lateinische Worte oder das Englische, unterscheiden zwischen Foe und Enemy. Und er meint, er sagt, wenn ich sage, liebe ihre Feinde, oder eure Feinde, dann werden gemeint die Foes, das heißt die persönlichen Feinde. Also wenn jemand dein persönlicher Feind ist, dann sollst du ihn lieben. Das ist dann dein christliches Gebot. Allerdings politische Enemies sind nicht angesprochen, weil man die sowieso lieben kann. Ja? Das heißt, der politische Feind ist auch derjenige, den man sozusagen lieb hat, ja, für unter Umständen. Trotzdem bleibt er der Feind. Ja, das heißt, die Autonomie des Politischen bedeutet, dass wir die Feindschaft zum politischen Feind, und das ist die Strategie des Buches, ja? Woher diese Strategie kommt und wozu sie führt, werden wir sehen, aber das ist der wichtigste Moment. Das heißt, die Spaltung des gesellschaftlichen Feldes, die Autonomisierung, das ist interessant, jetzt rückblickend zu sehen, was Luhmann ja eigentlich auch meint. Also die Systemtheorie als Spaltung des gesellschaftlichen Feldes und Unterreduzierbarkeit der einzelnen Bereiche führt dazu, dass man die politische Feindschaft, oder ist aufgebaut, damit die politische Feindschaft niemals entkräftet werden kann. Was auch immer geschieht, ob man diesen politischen Feind mit ihm befreundet ist oder ihn liebt oder mit ihm Geschäfte macht, oder er gefällt, oder und so weiter. Das heißt, also auf allen Ebenen der menschlichen Praxis kann dieser Feind sozusagen der beste Freund sein. Allerdings ist es ein politischer Feind, muss er getötet werden. Und das ist ja ein wichtiger Punkt bei Schmidt, weil er meint, politischer Feindschaft bedeutet nichts anderes als eine innere Bereitschaft zum Töten, zur physischen Vernichtung. Und diese Bereitschaft zur physischen Vernichtung sozusagen ist ja autonom in Bezug auf alle anderen Bereiche des Lebens zunächst einmal, ja, behauptet er. Bei allen anderen Feindschaften, die eben nicht politische sind, können auch ohne Blutvergießen geregelt werden. Ja, das heißt, es kann ein rhetorischer Kampf stattfinden unter verschiedenen Parteien oder Überzeugungen. Ökonomisch kann auch eine Konkurrenz stattfinden, die auch unter Umständen sehr hart sein könnte und konsequent. Können auch ästhetische Parteien oder Gruppen gegeneinander kämpfen. Es gibt so unterschiedliche Möglichkeiten, den Kampf auszutragen. Alle diese Kämpfe aber beinhalten nicht die Möglichkeit oder gehen nicht aus der Möglichkeit heraus, dass der andere getötet wird. Es genügt, den anderen sozusagen zu überreden oder Gesellschaft zu überspielen. Es genügt ihn, ökonomisch zu ruinieren oder als Träger des schlechten Geschmacks sozusagen aus dem Bereich des Ästhetischen zu entfernen, damit der Kampf gewonnen wird. Es ist nicht so mit dem politischen Kampf. Der politische Kampf wird nur dann gewonnen, wenn der Feind physisch vernichtet wird. Und diese physische Vernichtung, diese Extermination des Feindes, nicht auf einer symbolischen, sondern praktischen Ebene, also physikalischen Ebene, konstituiert die Besonderheit des Politischen.
Ja, dann meine Frage, ich überlege mal, welche Strategien der physischen Vernichtung gibt es insgesamt? Hm. Es gibt ja eine, die angewendet worden ist, die der Hybridisierung. Also, dass ich mein genetisches Material und das des Feindes zusammenbringe und sozusagen die fremde Kultur mit meinen Genen infiziere. Meine Frage wäre jetzt einfach nur, also es ist eigentlich keine physische Vernichtung, es ist praktiziert worden. Es gibt eine Art Hybridbildung, die auch eine Art von Annexion ist, aber wie würde diese Art, ist ja nun praktiziert von der Geschichte mehrmals auch, ja, das also
ja, aber Sie sagen, die andere Kultur, das ist ja das ist eben der Punkt. Schmidt will sozusagen das Politische entdecken durch die Entsymbolisierung der Kultur. Und er sagt an vielen Stellen, dass wenn wir über den politischen Kampf sprechen, den politischen Kampf sprechen, dann sprechen wir nicht über den Kampf der Kulturen, wir sprechen nicht über den Kampf der Rassen oder der Klassen und. Sondern wir sprechen allein vom Kampf einer Menschengruppe gegen die andere Menschengruppe. Ja, das heißt, es gibt immer eine nicht symbolische Ebene des politischen des Kampfes. Ja. Alle anderen Ebenen des Kampfes sind symbolisch, also genetische, Kultur und so weiter, das sind alle symbolische
Kämpfe. Aber wo die Unterscheidung, also wie kann ich unterscheiden, ohne eine symbolische Ebene zu benutzen? Das wäre die Frage.
Ja. Das ist die richtige Frage und an diese Frage scheitert, denke ich, ja, letztendlich der Ansatz in der Tat. Obwohl ich dann versuche, sozusagen so großzügig zu sein, so Schmidt ja wie nur möglich, allerdings ist das tatsächlich so. Das heißt, die Bestimmung des Politischen bleibt, und ich verstehe nicht, warum Derrida eigentlich diesen Moment nicht aufgegriffen hat. Das ist auch sehr merkwürdig, weil es ist die Angriffsfläche. Die Entdeckung des Politischen bedeutet die Entsymbolisierung und Desymbolisierung des Kulturellen. Also Entkulturalisierung des Kulturellen. Also dort, wo es auf den physischen, praktischen, unmittelbaren Kampf reduziert wird, irgendwo schwebt ja die Idee des Naturzustands, ja, irgendwo, ja, sozusagen in seiner Imagination. Und es ist nicht zufällig, dass er immer wieder sich bezieht auf Curtius, auf Hobbes, ja, auf Rousseau, auf Machiavelli. Das heißt, auf die Autoren, die auf der einen oder anderen Weise den Naturzustand des Menschlichen beschreiben wollten. Ja, das heißt, ein Kampf oder die Bedingungen des Kampfes jenseits aller kulturellen Bestimmungen. Nun, was sicherlich schwierig ist, wenn man zum Naturzustand zurückgeht, ja, wenn man zu Hobbes, zu Rousseau, zu Curtius zurückgeht, auch zu Machiavelli, das Völkische, das ist schwierig zu begreifen, ja, weil die sind Individualisten und die Idee der Nation, des Volkes und des Staates sind für alle drei oder alle vier Autoren Fiktion, kulturelle und symbolische Fiktion. Für die ist der Kampf nur von zwei sozusagen Trieben motiviert. Das ist erstens Selbsterhaltung, also ein Mensch oder ein Organismus und ein Ziel kämpft für die Erhaltung seines Lebens. Hat auch recht, ja, dafür zu kämpfen, jetzt jenseits aller kulturellen Bestimmungen. Und zweitens Geschlechtskampf. Ja. Also der Kampf unter den Geschlechtern, der Kampf für die Appropriation. Der Kampf um das Weibchen sozusagen. Das sind nur zwei Möglichkeiten des Kampfes, von denen traditionell, sagen wir, ab den frühen Anfängen der Aufklärung behauptet wurde, die sind allein naturbestimmt. Schon Rousseau hat gezeigt, dass es nicht stimmt. Ja? Ich erinnere Sie daran, wie er das macht, wenn jemand vergessen hat, von früheren Ausführungen zu Rousseau, die schon vor 2 Jahren zurückliegen, wo Rousseau gesagt hat, das Problem mit dem Kampf um das Weib zum Beispiel ist, dass wir die ganze Apparatur der Sprache und ein Erinnerungsvermögen dazu brauchen, festzustellen, dass dieses Weib das gleiche Weib ist. Und das heißt, man kann um eine Frau kämpfen, nur wenn man weiß, dass es die gleiche ist. Weiß man das nicht, wie es bei vielen Tierarten tatsächlich der Fall ist, kann man um sie auch nicht kämpfen. Zu wissen aber, dass es die gleiche Frau ist, wie Rousseau zeigt, ist das gleiche als die ganze Apparatur der Sprache inklusive der Apparatur des Eigennamens zu haben. Sozusagen zu wissen, dass diese Frau die gleiche ist und sich von der anderen Frau unterscheidet, bedeutet, einen Mechanismus zu besitzen, einen Eigennamen sozusagen mit dieser Frau zu verbinden und sie sozusagen wiederzuerkennen. Die Fähigkeit aber zur Wiedererkennung ist eine kulturell-symbolische Leistung, die Fähigkeit, die ist ja nicht naturgegeben. Und dann sagt Rousseau, naturgegeben sind wir nicht fähig. Wenn wir wirklich Naturwesen sind, sind wir nicht fähig, zwischen einer und anderer Frau zu unterscheiden. Und genauso ist es mit der Selbsterhaltung. Ich muss ja sozusagen die ganze Apparatur der Selbstreflexion besitzen, um zu wissen, dass derjenige, der jetzt in dieser Situation kämpft, derjenige der gleiche ist, als noch vor unseren paar Tagen. Das heißt, ich muss die ganze Apparatur wiederum der Subjektivität, der Identität, der Selbstvergewisserung, der Ich-Stabilisierung und auch sprachliche Ich-Stabilisierung besitzen, damit ich überhaupt weiß, was eine Selbsterfahrung, was eine Identität in der Zeit ja, sein könnte. Ein reiner Naturzustand gibt diese Möglichkeit nicht. Ja, das heißt, schon Rousseau hat gezeigt, dass ein Versuch, einen reinen Naturzustand zu rekonstruieren jenseits der symbolischen Ordnung, scheitern muss. Allerdings ist es noch schwieriger, so etwas auszubilden auf dem sozusagen Gebiet des Völkischen, des Unterschiedes zwischen den Völkern. Ja? Ich muss sozusagen, da kommt als Retten dieses Wort hin, existenziell. Ja. Das heißt, im Sinne von Heidegger oder im Sinne von, das ist aber nicht geklärt bei Schmidt, weil sicherlich hätte man ihm gesagt, Heidegger und erst Junge und so weiter, er hätte gesagt, ja, romantisch, ja, das kann man doch nicht ertragen, das kann man nicht lesen. Ja, also. Allerdings benutzt er dieses Wort existenziell ein bisschen im Sinne von Heidegger, Jünger, die 20er Jahre, das heißt Mitsein, im Sinne von heideggerischen Mitsein. Ja? Das heißt, die anderen sind seinsmäßig und existenziell in mein eigenes Schicksal einbezogen und das bildet so eine Schicksalsgemeinschaft und wer zu dieser Gemeinschaft nicht hinzugehört, das ist der Fremde, der diesen Mitsein für mich nicht besitzt. Und dieser Fremde ist automatisch der Feind, das heißt, ich habe eine seinsmäßige Berechtigung, ja, diesen anderen abzuknallen, sagen wir so. Ja. Und zwar immer, wenn ich aus einem anderen Grund oder an einem oder anderen Grund auf dieses Recht verzichten, untergrabe ich damit sozusagen meine existenzielle Seinsbestimmung. Was also, was er kritisiert die ganze Zeit, das ist der Liberalismus. Und beginnt dieser Liberalismus damit zu kritisieren, dass er sagt, im Liberalismus lebt diese Idee des Kampfes auch weiter. Ja? Im Liberalismus ist der Kampf möglich, auch wieder parteipolitischer Kampf oder eben ökonomischer Kampf. Allerdings gibt es, und das ist auch ein berühmtes Wort, und damit arbeitet auch Derrida eigentlich, gibt es keinen Ernstfall. Und Ernstfall bedeutet eine, wie er sagt, reale Möglichkeit, das ist auch der zweite Begriff, mit dem Derrida arbeitet, die reale Möglichkeit des Tötens. Ja, der Ernstfall ist der Krieg. Das heißt, es ist eine reale Bedrohung, getötet zu werden oder anderen zu töten. Und wenn sozusagen der Kampf gedacht wird liberalistisch, liberal-humanistisch, und liberal-humanistisch bedeutet, ohne diese Möglichkeit in Betracht zu ziehen, ohne diese Möglichkeit zu denken, dann ist es kein Kampf und das ist dann das Verhältnis nicht politisch. Weil dieses Verhältnis nur bis zu einem gewissen Grad, also der Kampf wird gedacht, nur bis zu einem gewissen Grad, also nicht bis zum Ernstfall. Und sein Denken ist das Denken des Ernstfalls. Allerdings würde ich sagen, an der Stelle macht sich das Denken von Carl Schmitt verwundbar. Und zwar, was heißt Ernstfall eigentlich? Das heißt, es war eine Weile nicht ernst, ist aber ernst geworden. Und so beschreibt er das auch. Ja? Er sagt, es gibt diese Streitigkeiten, es gibt diese Kämpfe, es gibt diese Gegensätze und so weiter. Die sind aber nicht bis zum Krieg verschärft. Die sind in der Regel, sie führen nicht zum Ernstfall, sie führen nicht zum Krieg, sie führen nicht zur physischen Vernichtung. Tun sie das, kommt ja die Möglichkeit des Politischen, also erscheint das Politische auf dem Plan. Und das ist sicherlich eine problematische Formulierung, denn das bedeutet nichts anderes, als dass das Politische eigentlich kein selbstständiger Bereich ist, sondern das Politische bedeutet die Radikalisierung des Nichtpolitischen, ja, die Entsymbolisierung und die Radikalisierung des Nichtpolitischen. Das heißt, jeder Gegensatz, jede Konkurrenz kann zum Ernstfall führen, zu einem direkten Kampf. Ist das so, dann ist das Politische da. Und in diesem Sinne hat das Politische dann keine Substanz. Es ist kein spezifischer Bereich des Lebens, auch kein System sozusagen, sondern es ist nur eine äußerste Möglichkeit. Ja? Es ist eine äußerste reale Möglichkeit. Es ist diese Kriegsfrage, es ist der Ernstfall. In diesem Sinne ist ja sicherlich das, was Carl Schmitt jetzt macht, in die gleiche Richtung gedacht, als das, was Benjamin macht, aber schlechter. Weil Benjamin meint, dass die Gewalt als solche eine eigene Sphäre bildet. Es gibt eine Sphäre, die Gewalt als solche. Und das heißt, immer wenn ich die Gewalt anwende, aktiviere ich diesen Bereich. Es gibt diese Gewalt an sich, die göttliche Gewalt, die ich dann aktiviere und dann ist es der Übergang in eine andere Sphäre, das heißt in die Sphäre der Gewalt, wo ich früher nicht war. Allerdings dann, diese Gewalt, die ich aktiviere, kann keinem bestimmten Zweck dienen. Ja, das ist die Gewalt per se. An dem Moment, an dem ich töte, für Benjamin Netanyahu, töte ich, weil ich die Gewalt sozusagen in die Welt reinlasse. Und das ist etwas, was jedes Ziel, jede Zielsetzung oder jede Entscheidung oder jede Planung übersteigt. Es gibt sozusagen einen qualitativen Sprung, es gibt einen Bruch, der mir nicht erlaubt, sozusagen,